Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Liebe Hörerfreunde, morgen ist der Jahrestag des Märtyrertodes von Imam Musa Kasim a.s., dem siebten Imam der Schiiten aus dem Hause des Propheten. Zu diesem Anlass kondolieren wir allen Muslimen und Freiheitsliebenden auf der Welt. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 8. März 2021, gleich dem 18. Isfan 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und einem Tagesthema. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Musa Kasim a.s. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Rouhani kritisiert Untätigkeit Europas bei Atomvereinbarung. China, USA müssen nicht zu rechtfertigende Iran-Sanktionen aufheben und aufrichtige Schritte in Bezug auf JCPOA unternehmen. Biden erneuert US-Staatsnotstand und Sanktionen gegen Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Rouhani kritisiert Untätigkeit Europas bei Atomvereinbarung. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat bekräftigt, dass die europäischen Partner des Atomabkommens ihre Untätigkeit in Bezug auf die Verpflichtungen aus dem Abkommen beenden müssen. Der UN-Sicherheitsrat hätte in der Sache der Verletzung der UN-Resolution zum Atomabkommen durch die frühere US-Regierung eine treffende Reaktion zeigen müssen, sagte Rouhani am Sonntag bei einem Treffen mit dem irischen Außenminister Simon Coveney in Teheran. Dabei wies Rouhani darauf hin, dass die US-Politik der Sanktionen und des maximalen Drucks auf das iranische Volk gescheitert ist und dass die neue Regierung in den Vereinigten Staaten dieses Scheitern eingestanden hat. Er fügte hinzu, die Wiederbelebung des Atomabkommens als eine multilaterale internationale Vereinbarung setzt die Aufhebung der US-Sanktionen und die vollständige Erfüllung der Verpflichtungen aller Mitgliedstaaten voraus. Präsident Rouhani fuhr fort: Iran hält am Atomabkommen fest und setzt sich für dessen Erhalt ein und hat als einziges Land einen Preis dafür bezahlt. Aber so kann es nicht weitergehen. In Bezug auf den iranischen Schritt, die Umsetzung des Zusatzprotokolls nach einem Gesetz des Parlaments auszusetzen, sagte Rouhani: Trotz der Aussetzung der freiwilligen Umsetzung des Zusatzprotokolls zum Atomwaffenschwervertrag ist Iran weiterhin entschlossen, mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Iran ist bereit, nach der Aufhebung der illegalen Sanktionen und Vermeidung von Drohungen und Druck seitens der US-Regierung, seine Gegenmaßnahmen sofort rückgängig zu machen und seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zu erfüllen. Außenminister Coveney sagte seinerseits, dass der Ausstieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aus dem Atomabkommen ein historischer Fehler gewesen sei. Irans Verteidigungsminister: Auswegslose Situation des zionistischen Regimes ist Grund für seine Drohungen. Laut dem iranischen Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Hotami sind die Drohungen und Anschuldigungen des zionistisch-israelischen Regimes gegen Iran auf seine Auswegslosigkeit zurückzuführen. Niemand in der Region will das zionistische Regime, sagte Brigadegeneral Amir Hotami am Sonntag. Er fügte hinzu, das zionistische Regime habe eine Mauer um sich herum gebaut. Natürlich bedrohen sie manchmal das mächtige Land Iran aus Ausweglosigkeit. Über die jüngsten Drohungen der israelischen Entscheidungsträger gegen Iran sagte Verteidigungsminister Hotami: Manchmal erheben die Anführer dieses Regimes aus Ratlosigkeit haltlose Anschuldigungen gegen Iran und bedrohen die Islamische Republik. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Ayatollah Khamenei, sagte schon in jenen Jahren, in denen sie dieselben Fehler machten und Iran bedrohten, dass das zionistische Regime nicht unser Hauptfeind sei. Es ist nicht einmal einer Konfrontation mit Iran würdig. Die Anführer des zionistischen Regimes wissen, und wenn nicht, dann sollten sie wissen, dass wir Tel Aviv und Haifa dem Boden gleichmachen werden, wenn sie einen Fehler begehen. Der iranische Verteidigungsminister betonte, dass Macht unterschiedliche Dimensionen und Komponenten habe. Gott sei Dank besitze die Islamische Republik Iran heute alle Machtelemente und setze sie dafür ein, das Land zu verteidigen und seine Sicherheit und Stabilität zu bewahren. USA müssen nicht zu rechtfertigende Iran-Sanktionen aufheben und aufrichtige Schritte in Bezug auf JCPOA unternehmen. Chinas Außenminister hatte die Vereinigten Staaten aufgefordert, nach Treu und Glauben zu handeln und die ungerechtfertigten Sanktionen, die sie gegen Iran verhängt haben, so schnell wie möglich aufzuheben, um das multilaterale Atomabkommen von 2015 zu retten. Wang Yi äußerte sich bei einer Pressekonferenz in Peking am Sonntag am Rande der vierten Sitzung des 13. Nationalen Volkskongresses per Videolink zur Außenpolitik Chinas. Wang kritisierte die USA für ihren einseitigen Rückzug aus dem zwischen Iran und den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates unterzeichneten Atomabkommens und für seine sogenannte Maximaldruckkampagne gegen Iran. Die iranische Atomfrage ist ein heikles Thema, das die gesamte Situation im Nahen Osten und in der persischen Golfregion betrifft. In den letzten vier Jahren hatte die US-Seite ihr Versprechen gebrochen, indem sie sich einseitig aus dem JCPOA zurückgezogen und Iran unter maximalen Druck gesetzt hat, was zu einer erneuten Eskalation der Spannungen in der Region führte. Er wies auf die Bereitschaft der neuen US-Regierung hin, zum Atomabkommen zurückzukehren und äußerte die Hoffnung, dass Washington seine Aufrichtigkeit unter Beweis stellen und so schnell wie möglich Maßnahmen ergreifen werde, einschließlich der Aufhebung der nicht zu rechtfertigenden Sanktionen und den langjährigen Geltungsbereich für Drittunternehmen und Einzelpersonen. Jemenitisches Außenministerium kritisiert voreingenommene UN-Erklärungen zur Schlacht von Ma'rib. Das jemenitische Außenministerium hat die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen aufgefordert, einen rationalen Ansatz für die anhaltende Schlacht in der Provinz Ma'rib zu verfolgen, in der die jemenitischen Truppen und Kämpfer der alliierten Volkskomitees groß angelegte Operationen gegen Saudi-gesponserte Militante durchgeführt haben. In einer Erklärung der offiziellen Nachrichtenagentur Sabah von Jemen am Samstag sagte das jemenitische Ministerium, dass den internationalen Erklärungen zu diesem Thema im Allgemeinen sogar ein Minimum an Logik fehlen und diese nicht auf verständlichen Standards beruhen. Es drückte sein tiefes Bedauern über einen derart voreingenommenen Ansatz in Bezug auf die Frage des Friedens im Jemen aus. Das jemenitische Außenministerium stellte fest, dass die Erklärungen der Vereinten Nationen und internationaler Staaten sowie andere politische und mediale Positionen den Wunsch der Sana'a-Regierung nach Frieden zu Unrecht in Frage stellen und ihr natürliches und legitimes Recht auf Selbstverteidigung ignorieren. Nach Angaben des Ministeriums richtete die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition gegen den Jemen die Ma'rib-Front ein, um in die Hauptstadt Sana'a einzudringen, und sie bleibe der Ausgangspunkt für alle terroristischen Operationen gegen Sana'a. Die Erklärung kam einen Tag, nachdem Kampfjets der von Saudi-Arabien angeführten Koalition Dutzende Luftangriffe gegen verschiedene Regionen im Sava-Distrikt von Ma'rib durchgeführt hatten. SDF-Kämpfer entführen mehr als 200 Menschen in den syrischen Provinzen Raqqa und Hasaka. Militante der sogenannten syrischen demokratischen Kräfte, die von den Vereinigten Staaten unterstützt wurden, haben in den syrischen Provinzen Raqqa und Hasaka mehr als 200 Menschen entführt, um sie gewaltsam in der militanten Gruppe zu rekrutieren. Syriens offizielle Nachrichtenagentur Sana'a berichtete am Sonntag unter Berufung auf lokale Quellen, dass die von den USA unterstützten SDF-Militanten die Zivilisten bei einem großen Überfall auf eine Reihe von Dörfern und Städten in Raqqa und Hasaka entführt hatten. Dem Bericht zufolge haben die SDF-Militanten in den vergangenen 2 Tagen über 200 junge Männer bei Überfällen auf Moscheen in Dörfern der Provinz Raqqa im Rahmen einer sogenannten Rekrutierungspflicht in den Gebieten, die derzeit unter Kontrolle der amerikanischen und SDF-Streitkräfte sind, entführt. In Hasaka entführten die Militanten eine Reihe von Zivilisten bei Überfällen in der Stadt Arisha und im Dorf Tvaimim im Süden der Provinz, bevor sie sie gewaltsam in ihre Lager und Stellungen in derselben Region brachten. 3 Fischer aus Gaza bei mutmaßlichem israelischen Angriff auf Khan Yunis getötet. 3 palästinensische Fischer wurden bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff vor der Küste von Khan Yunis südlich des belagerten Gazastreifens getötet. Lokale Quellen berichteten am Sonntag, dass die israelische Marine und israelische Streitkräfte das Feuer auf palästinensische Fischer, die vor Gazastadt segelten, sowie auf Hirten östlich von Khan Yunis eröffnet hätten. Das palästinensische Informationszentrum berichtete unter Berufung auf lokale Quellen, dass die israelischen Streitkräfte am Sonntagmorgen vor der Küste des Gebietes Al-Sudaniya im Nordwesten von Gazastadt das Feuer auf palästinensische Fischer in ihren Booten eröffnet hatten. Der Leiter des Fischersyndikats im Gazastreifen behauptete, 3 Fischer seien bei dem Angriff getötet worden und fügte hinzu, dass ihre Leichen im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis angekommen seien, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Israel unterhält vor der Küste der verarmten palästinensischen Enklave eine starke Marinepräsenz, die den Lebensunterhalt von rund 4.000 Fischern und mindestens 1.500 weiteren Personen, die in der Fischerei tätig sind, stark beeinträchtigt. In den letzten Jahren haben die israelischen Streitkräfte mehr als 100 Angriffe auf palästinensische Boote durchgeführt, Fischer festgenommen und Boote beschlagnahmt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, der Titel unseres heutigen Tagesthemas lautet: Bidens Angriff auf Antiterrorkräfte in Syrien – ein Geschenk an IS-Terroristen. US-Präsident Joe Biden hat den IS-Terroristen in Syrien und im Irak geholfen, indem er Luftangriffe gegen Einrichtungen von Antiterror-Widerstandsgruppen an der irakisch-syrischen Grenze angeordnet hatte, sagt ein US-Politiker. Biden genehmigte die tödlichen Angriffe Ende letzten Monats und zerstörte Einrichtungen an einem syrischen Grenzpunkt, die von den irakischen Volksmobilisierungseinheiten, auch bekannt als Hashd al-Shaabi, genutzt wurden, darunter Mitglieder der Kataib-Hizbollah und der Kataib-Sayyid-Shuhada-Gruppen. Das Weiße Haus behauptete, ohne Beweise dafür vorzulegen, dass die tödlichen Überfälle eine Reaktion auf Angriffe gegen amerikanisches und alliiertes Personal im Irak waren. Richard Black, ein republikanisches Mitglied des Senats von Virginia, sagte dem iranischen Nachrichtensender Press TV: Die irakischen PMF-Streitkräfte haben hauptsächlich gegen den IS gekämpft und waren sehr effektiv gegen sie. Wenn die USA die PMF angreifen, unterstützen sie damit direkt die IS-Terroristen im Irak und in Syrien. Der tödliche Angriff der USA wurde durchgeführt, nachdem Raketen Ende Februar die grüne Zone in Bagdad getroffen hatten, in der sich die US-Botschaft und andere diplomatische Missionen befinden. In ähnlicher Weise war auch die amerikanische Militärbasis am internationalen Flughafen Erbil zuvor angegriffen worden. Die Biden-Administration entschied sich dafür, die Raketenangriffe auf die grüne Zone als Vorwand zu nutzen, um irakische Antiterrorstreitkräfte anzugreifen, die die IS-Militanten effektiv daran hinderten, entlang der syrisch-irakischen Grenze zu operieren. Die Angriffe richteten sich gegen souveränes syrisches Territorium und verstießen eindeutig gegen das Völkerrecht, sagte Black. Der US-Politiker bemerkte: Es ist unwahrscheinlich, dass die USA wirklich wissen, wer die Raketen abgefeuert hat. Die Überreste der IS-Terrororganisation, die ein Comeback anstreben, nachdem die Takfiri-Terroristengruppe 2017 im Irak besiegt wurde, haben sich auf neue Taktiken gegen die Antiterrorkräfte umgestellt, sagte Black. Eine US-Politik, die immer davon ausgeht, dass irakische Antiterrorkräfte die Raketen abgefeuert haben, gibt dem IS die Macht, einen amerikanischen Luftangriff gegen seine Feinde auszulösen, wann immer der IS dies wünscht. Sie feuert Raketen ab, wir beschuldigen die irakischen Milizen und die USA bombardieren die irakischen Streitkräfte. Diese Strategie ist unfair und unmoralisch, fügte der US-Republikaner hinzu. Er sagte, CNN zitierte US-Beamte, die irakische Opfer fälschlicherweise als militant bezeichneten. Dies implizierte, dass die in den bombardierten Einrichtungen an der Grenze zu Syrien getöteten Iraker eher Terroristen als legitime Elemente der irakischen Streitkräfte seien, unterstrich Black. Der Syrien-Angriff von Präsident Biden wurde von beiden politischen Parteien der USA scharf kritisiert, als er beschloss, die Luftangriffe ohne Rücksprache mit dem Kongress zu starten. Einige Kongressabgeordnete kritisierten den expansiven Einsatz der unbefristeten Genehmigungen von 2001 und 2002 für den Einsatz militärischer Gewalt, die den USA den Weg für die Invasion Afghanistans und des Irak ebneten. Diese wurden seitdem verwendet, um 41 Militäreinsätze in 19 Ländern zu rechtfertigen. Keine Nation auf der Erde führt mehr militärische Angriffe gegen fremde Nationen durch als die USA, betonte Black. Seit seinem Amtsantritt ist Biden in Bezug auf Syrien nicht nur in Trumps Fußstapfen getreten, sondern hat auch die Interventionspolitik der USA in dem vom Krieg heimgesuchten Land verschärft. Zwei Tage nach der Amtseinführung von Präsident Biden wurden US-Truppen, die Trump aus Syrien abgezogen hatte, aus dem Irak wieder zurückgeschickt. Es ist unklar, ob Präsident Biden überhaupt nicht bemerkt habe, dass Truppen wieder nach Syrien zurückgeschickt werden, sagte Black. Der US-Politiker kritisierte den US-Militärindustriekomplex und den Deep State, weil er Amerikas Kriegstreiberei und Hegemonialpolitik verstärkt und Wege zum Frieden blockiert habe. Elemente innerhalb des tiefen Staates arbeiten hart daran, jede Bewegung in Richtung Frieden zu blockieren. Die Fortsetzung des Krieges ist so lukrativ, dass jeder Schritt in Richtung Frieden auf starken Widerstand stoßen wird, betonte Black. Es liegt in der Macht des US-Präsidenten, diese Kriege zu beenden. Dies kann er jedoch nicht erreichen, ohne die Streitkräfte vollständig aus der Region zu entfernen. Die USA haben wiederholte Angriffe auf ihre Streitkräfte als Rechtfertigung für neue Truppenaufstockung herangezogen. Wenn Joe Biden ein dauerhaftes, positives Erbe schaffen wollte, würde er allen US-Truppen befehlen, den Nahen Osten innerhalb von 90 Tagen zu verlassen. Ich erwarte jedoch nicht, dass dies geschieht, so der US-Politiker abschließend. Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
In diesem Teil, liebe Hörerfreunde, machen wir uns mit dem Inhalt der Verse 24 bis 28 der Sure 46, Sure Ahqaf, vertraut. Die Verse 24 und 25 lauten:
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
Als sie es als sich ausbreitende Wolke sahen, die auf ihre Täler zukam, sagten sie: Das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Hud sagte: Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt, ein starker Wind, in dem es schmerzhafte Strafe gibt. Der auf den Befehl seines Herrn alles zerstört, so waren sie am Morgen in einem Zustand, dass nichts anderes von ihnen als nur ihre Wohnungen zu sehen war, so vergelten wir dem Volk der Übeltäter. Gemäß der Verse, die wir zuvor besprochen haben, hat das Volk der Ad nicht auf den Aufruf seines Propheten Hud geachtet und stur erklärt, nicht von seinem falschen Weg ablassen zu wollen. Sie sagten: Wenn du die Wahrheit sagst, dann lass doch die Strafe, die du uns verheißt, über uns kommen. Nachdem Gott diesen Leuten genug Beweise und Zeichen gebracht hatte, so dass sie sich nicht mehr herausreden konnten und nachdem sie selber die Strafe herbeigewünscht hatten, sandte Gott einen starken Wind. Dieser Wind trieb dunkle Wolken herbei, und das Volk der Ad freute sich, weil es dachte, dass Regen auf sein Land fallen würde. Jedoch war es ein eisiger, tödlicher Wind, der sie traf. Er vernichtete sie, und nur ihre Häuser blieben erhalten. Dieser schwere Sturm hielt gemäß dem Vers der Sure 69, Haqqa, 7 Nächte und Tage lang an, so dass keiner der Art am Leben blieb. Dieses Ereignis in der Geschichte ist eine Warnung an alle Übeltäter und eigensinnigen, aufrührerischen Gottesleugner und Gottesverleumdner, dass es auch ihnen nicht besser ergehen wird, wenn sie denselben Weg gehen. Was lehren uns diese Verse? Sie lehren uns unter anderem: Erstens. Eine halsstarrige Haltung gegenüber Recht und Wahrheit zieht eine schwere Strafe nach sich. Die Geschichte früherer Völker hat den nachfolgenden Generationen eine solche Lehre hinterlassen. Zweitens. Die Erscheinungen in der Natur unterliegen Gottes Macht. Wolken und Wind und die anderen natürlichen Phänomene können ein Zeichen für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, aber auch Zeichen für seinen Zorn und seine Strafe sein. Manchmal bringen die Wolken segensreichen Regen und manchmal Unheil. Drittens. Es ist Gottes Handhabe und Gesetz, die Übeltäter aus der Welt zu entfernen, und die Spuren, die von früheren Herrschern und Völkern erhalten blieben, sind wie eine lehrreiche Ausstellung von Mahnmalen. Hier nun der nächste Vers der Sure Ahqaf, Vers 26.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Und wir hatten ihnen, dem Volk der Art, doch eine angesehene Stellung verliehen, die wir euch Mekkanern nicht verliehen haben. Und wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben. Aber weder ihr Gehör, noch ihr Augenlicht, noch ihre Herzen nützten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie schließlich das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Das Volk der Ad hatte auf der arabischen Halbinsel nahe bei Mekka gelebt und die Ruinen ihrer Häuser lagen am Karawanenweg der Mekkaner. Daher erinnerte der Koran die Götzendiener in Mekka, die stur den Aufruf des Propheten des Islams ablehnten, daran, dass das Volk der Ad mächtiger und reicher gewesen war als sie und dennoch diese Macht und dieser Reichtum sie nicht retten konnten, als Gott seine Strafe über sie schickte. Was sie hätte retten können, waren die Erkenntnis der Wahrheit und des Rechtes und das Bekenntnis zu ihnen. Sie hatten Augen und Ohren und Verstand, aber diese setzten sie nicht dafür ein, die Wahrheit zu erkunden. Sie verschlossen Auge und Ohr gegenüber Recht und Wahrheit und dachten, mit ihrer Macht und ihrem Reichtum und ihren Möglichkeiten könnten sie sich gegenüber Gott erwehren. Daher machten sie sich über die Warnung ihres Propheten Hud vor der Strafe Gottes lustig und ließen sie außer Acht. Wir können uns an dieser Stelle drei Dinge einprägen. Erstens, Macht und Reichtum bedeuten nicht automatisch die Rettung des Menschen. Vielmehr ist es die richtige Nutzung von Augen, Ohren und Verstand für die Erkenntnis der Wahrheit und ihre Befolgung, welche die Menschen retten und ihnen Wohl und Glück bescheren. Zweitens, die Leugnung von Recht und Wahrheit führt zur Vernichtung der Menschen und haben auch die Vernichtung seiner materiellen Besitzgüter zur Folge. Drittens, die Verspottung der Verse Gottes und der Warnungen der Propheten führen zur göttlichen Strafe im Diesseits. Es folgen nun noch die Verse 27 und 28 der Sure 46.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Wir haben bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist, und wir haben die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren mochten. Wenn ihnen doch diejenigen geholfen hätten, die sie sich anstatt Allahs zu Göttern nahmen als Vermittler, um sich Zutritt in seine Nähe zu verschaffen. Aber nein, sie entschwanden ihnen. Dies war das Ende für ihre ungeheuerliche Lüge und das, was sie zu ersinnen pflegten. In diesen beiden Versen werden die Götzenanbeter von Mekka im Anschluss an den vorherigen Hinweis auf die Vernichtung des Volkes der Ad auch noch daran erinnert, dass nicht nur dieses Volk, sondern auch weitere Völker, die in der Umgebung von Mekka gelebt hatten, wegen ihrer Rebellion gegen Recht und Wahrheit vernichtet worden waren. zum Beispiel das Volk der Samud im Norden und die Bewohner von Sabah im Süden der arabischen Halbinsel. Gott hatte für diese Völker entsprechend ihrer Aufnahmefähigkeit Zeichen herabgesandt, damit sie keinen Vorwand mehr für ihre Götzenverehrung und ihren Unglauben finden, aber sie suchten weiter bei ihren falschen Gottheiten Zuflucht und dachten, dass diese sie retten könnten. Keiner dieser Götzen konnte jedoch etwas gegen die Strafe Gottes ausrichten. Sie konnten noch nicht einmal sich selber davor schützen. Und so wurden diese Völker vernichtet und verschwanden von der Erdoberfläche. Wir sehen, erstens, zu den Methoden zur Charakterveredelung des Menschen, welche der Koran verwendet, gehört die Aufforderung zur Betrachtung der Geschichte der Vorfahren, um aus deren Schicksal Lehren zu ziehen. Zweitens, Gott hat die Mittel zur Rechtleitung des Menschen und zur Rückkehr zu seinem von Gott mitgegebenen Urseelengrund bereitgestellt. Entscheidend ist der Wille des Menschen zur Rückkehr vom Irrweg. Drittens, heretische Gedanken, Aberglauben und Illusionen haben zur Folge, dass die Menschen Gegenstände, die keinerlei Kräfte besitzen, als Mittel betrachten, um Gott näher zu kommen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salar Aghili mit dem Titel Mehr o Mah, auf Deutsch Liebe und Mond. Viel Vergnügen!
Run down, try as may run. با من سخن گاهی بگو.
Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit einem Beitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Musa Kazem alaihi salam.
Wenn wir die Geschichte unvoreingenommen betrachten, sehen wir, welche effektive Rolle die Propheten und großen Gottesfreunde bei der Verbreitung menschenwürdiger Werte gespielt und dass diese Auserwählten stets gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit gekämpft haben. Zu ihnen gehören die Imame aus dem Hause Propheten des Islams und einer von ihnen war Imam Kazem alaihi salam. Wir trauern in diesen Tagen mit allen Freunden der Prophetenfamilie um diesen großen Märtyrer. Die Nachricht vom Märtyrertod Imam Qasims verbreitete sich in der Stadt von Bagdad, dem Sitz der Abbasiden-Kalifen. Die Menschen strömten zu seinem Haus. Unter ihnen war ein alter Mann, der bitterlich weinte. Als die anderen ihn nach dem Grund fragten, erzählte er: Einmal war meine ganze Ernte von Ungeziefer vernichtet worden. Es war ein schlimmes Jahr und ich war fast mittellos. Jahrelang war ich auf niemanden angewiesen gewesen und nun fiel es mir schwer, jemanden um Hilfe zu bitten. Ich hatte Schulden machen müssen und überlegte hin und her, wie ich sie bezahlen könnte. Da kam Imam Qasim zu mir und meiner Frau, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Er fragte, wie groß mein Schaden gewesen war. Ich sagte 120 Dinar. Da reichte er mir freundlich einen Beutel mit 150 Dinaren. Ich war von seinem freundlichen Gesicht, in dem nicht die geringste Spur von Überheblichkeit oder Erwartung eines Gegenlohnes zu spüren war, beeindruckt. Dankbar drückte ich ihm die Hände. Obwohl ich mich unendlich schämte, nahm ich seine Hilfe an. Daraufhin empfahl mir Imam Qasim alaihi salam, ich solle nie die Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit aufgeben. Und nun weine ich, weil wir diesen großen Menschen verloren haben. Es war jemand, den Bescheidenheit und Güte schmückten und dem es sehr wichtig war, den Bedürftigen zu helfen. Imam Qasim war ca. 35 Jahre lang der Imam der Muslime und ihr Wali, ihr lenkender Freund. In dieser Zeit regierten vier Abbasiden-Kalifen, nämlich Mansur, Mehdi, Hadi und schließlich der berüchtigte Harun al-Rashid. Unter Harun al-Rashid musste Imam Qasim die meiste Zeit seiner letzten 14 Lebensjahre im Kerker verbringen. Die Abbasiden, die wieder die Thronfolge aufgrund von Erbe eingeführt hatten, waren sämtlich Tyrannen. In ihren Palästen vergnügten sie sich und häuften mit den Eigentümern, welche sie der Bevölkerung wegnahmen, Reichtum an. In der Gesellschaft waren im Interesse der Kalifen verzerrte Ansichten über die Religion im Umlauf. Zudem herrschte Not unter dem Volke. Imam Qasim bekümmerte diese Missstände sehr und er kämpfte gegen sie an. Seine Ziele verfolgte er auf zwei Wegen. Zum einen kapitulierte er nicht gegenüber den Unterdrückern und zum anderen setzte er sich für die Verbreitung des wahren Islams ein. Imam Qasim verweigerte jegliche Zusammenarbeit mit den Abbasiden-Herrschern und riet seinen Freunden davon ab, mit ihnen Handel zu treiben oder sich in ihren Dienst zu stellen, um zu verhüten, dass diese Tyrannen noch mächtiger werden. Aber er nutzte auch die positive Einstellung einiger, die bereits im Regierungsapparat tätig waren, um die hohen Ziele des Islams voranzutreiben. Einer der Freunde Imam Qasims war unter Harun zum Wesir geworden. Er hieß Ali ibn Yaqtin. Aufgrund der Weisungen, die Imam Qasim alaihi salam ihm gab, konnte dieser Wesir geschickt einige wichtige Maßnahmen zugunsten der Freunde der Prophetenfamilie durchführen.
Gemäß dem Koran sind das Gebet und die Geduld die beste Hilfe für den Menschen auf dem Weg von Wahrheit und Recht. Auch Imam Qasim hat bei diesen beiden Halt gesucht und sich nicht vor den Unterdrückern gefürchtet. Einmal begegnete Harun al-Rashid, der Abbasiden-Kalif, Imam Qasim neben der Kaabe in Mekka. Da sagte Harun zu Imam: Bist du derjenige, mit dem das Volk heimlich ein Bündnis schließt und den es zu seinem Führer wählt? Imam Qasim antwortete Harun: Ich regiere über die Herzen der Menschen und du über ihre Körper. Auf diese Weise machte er Horun auch klar, dass nur die Edlen aus dem Hause des Propheten die Würde besitzen, die Menschen zu verwalten und zu führen. Imam Qasim setzte die Wissensbewegung seines Vaters Imam Sadiq fort. Die Gelehrten scharten sich um ihn. Muhammad ibn Nu'man, der ein hervorragender Gelehrter jener Zeit war, sagt über Imam Qasim: Musa ibn Ja'far alaihi salam ist ein endloses Meer des Wissens, welches rauscht und rauscht und die Saatkörner des Wissens in alle Richtungen ausstreut. Einer der Schüler Imam Qasims war Hisham ibn Hikam. Hisham besaß großes Wissen und eine starke Logik und deshalb nahm er erfolgreich an wissenschaftlichen Diskussionen teil und besaß eine Überzeugungskraft, gegen die keiner ankam. Eines Tages sagte Harun, der Abbasiden-Kalif, über Hisham: Wenn Leute wie er derartig Musa ibn Ja'far lieben und unterstützen, hat meine Regierung dann überhaupt noch Chancen? Daraufhin gab er Befehl, Hisham sei eine Zeit lang einzusperren. Musa ibn Ja'far alaihi salam war für sein kluges und geduldiges Verhalten bekannt. Sein Beiname Qasim deutet auf seine Selbstbeherrschung hin. Qasim bedeutet jemand, der seinen Zorn herunterschluckt. Wenn jemand den Imam aus Unwissenheit oder weil ihn die Feinde ausgehetzt hatten, beleidigte, zeigte er keinen Unwillen, sondern beherrschte sich und blieb geduldig. Manchmal beschenkte er einen solchen Menschen sogar. Imam Qasim wurde lange von Harun eingekerkert, aber das konnte ihn nicht daran hindern, Recht und Wahrheit zu sprechen. Er schrieb im Gefängnis einen Brief an Harun, in dem stand: Harun, kein harter Tag vergeht für mich, ohne dass nicht auch ein Tag von deinen guten Zeiten verstreicht. Aber wisse, wir beide gehen auf einen Tag zu, nämlich den Tag der Auferstehung, an dem die frevelnden Unheilstifter den Schaden haben werden. Für Harun war es unerträglich, dass Imam Qasim ihm so offen die Wahrheit sagte, und so gab er schließlich den Befehl zur Vergiftung dieses Ehrwürdigen. Auf diese Weise wurde Imam Qasim 183 Jahre nach der Hijra zum Märtyrer, ca. 799 nach Christus. Wir kondolieren erneut anlässlich des Jahrestages seines Märtyrertodes und schließen mit einigen Worten von ihm: Das Zusammensein mit religiösen Menschen führt zur Würde im irdischen Leben und in der Ewigkeit. Und die Ratschlagung mit einem wohlwollenden, weisen Menschen führt dazu, dass Gott Seligkeit, Wohltaten und Gelingen schickt. Imam Qasim hat auch gesagt: Das Beste nach der Erkenntnis Gottes, durch das ein Diener Gott näher kommt, sind das Ritualgebet, gute Werke an den Eltern und die Befreiung von Neid und Selbstgefälligkeit. Und noch ein Wort, das er zu Hisham sagte: Das Wohl, das den Menschen am schnellsten erreicht, ist die Belohnung für gute Werke, und das Übel, das ihn am schnellsten ereilt, ist die Strafe für Frevel und Unrecht. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.